Einheit über den Islam machen wir es ähnlich, wie wir es bei der Einführung ins Judentum gemacht haben, wo wir ja zunächst einen ziemlich allgemeinen Überblick hatten und uns dann bei der zweiten Sitzung über das Judentum auf Siedlertheologie konzentriert haben. Und wenn wir uns also heute mit islamischem Fundamentalismus befassen, heißt das also auch, dass wir uns hier mit einer spezifischen, sehr radikalen Richtung des Islam befassen, die eben heute politische Bedeutung hat, aber eben auch immer wichtig ist, im Hinterkopf zu behalten, dass das natürlich nicht der Islam ist, sondern es auch sowohl in der Geschichte als auch gegenwärtig auch andere Tendenzen gibt. Ja, ich würde eigentlich gerne mit einer Frage an euch einsteigen, was euch sozusagen zu dem Thema islamischer Fundamentalismus ganz grob einfällt. Ich bin auch deswegen zu der Frage gekommen, weil das ja Dinge sind, die in den letzten Jahrzehnten wirklich politisch sehr wichtig geworden sind. Und ich einfach merke, dass da auch der Generationenunterschied zwischen uns ist. Für mich sind das Dinge, die ich aktuell am Fernsehen in Nachrichten verfolgt habe und mir von daher, also auch Dinge, die schon 40 Jahre her sind, die ich noch so als eigenes Erlebnis vor Augen habe, während das bei euch natürlich ganz anders aussieht. Und von daher einfach, damit ich so ein bisschen einschätzen kann, wo ihr da steht, ja, wenn ihr vielleicht mal eine Minute, zwei drüber nachdenkt, was fällt euch ein zu dem Begriff islamischer Fundamentalismus oder radikaler Islam? Was das bedeutet und auch vielleicht welche Länder oder welche Ereignisse ihr damit verbindet.
Für diejenigen, die sich nicht frei sprechen können, könnt ihr auch gerne was in den Chat schreiben. Also wer gerade in der Bib sitzt oder so, könnt ihr auch gerne in den Chat schreiben.
Ja, soll ich einfach mal anfangen?
Ja, gerne.
Ja, also für mich wäre jetzt islamischer Fundamentalismus eben der Wunsch, dass die Religion auch von Seite des Staates voll ja, durchgesetzt wird und eben nach den Regeln der Scharia gelebt werden soll. Man sieht das ja jetzt schon, dass, also es heißt zwar häufiger mal, dass Menschenrechte und Scharia vereinbar sind, aber das ist ja nicht durchweg der Fall. Und ja, das erstmal als erstes Blitzlicht, so ganz oberflächlich.
Ja, danke.
Ja, wie sieht es mit den anderen aus? Ihr könnt vielleicht, ich glaube, Tamas Frage zielt dahin, das ist ja auch einfach altersabhängig sozusagen, also womit man konfrontiert worden ist, was man wahrgenommen hat, welche Länder man auch wahrgenommen hat dazu, was einem dazu einfällt. Vielleicht könnt ihr das einfach auch noch kurz sagen.
Also mir sind zwei Dinge dazu so ein bisschen im Kopf. Also ich habe mich jetzt mit dem Thema noch nie so wirklich auseinandergesetzt, also nicht in irgendeiner weitgehenden Tiefe, aber in der Beschäftigung mit dem Iran und dem Irak ist das natürlich immer ein Stichwort auch dann mit dem Unterschied oder der Prägung vom schiitischen oder sunnitischen Aber da bin ich gar nicht so ein Experte drin. Ich habe nur leider vor kurzem mal gelesen oder gehört, dass viele Leute scheinbar, ich kann die Gruppe nicht genau benennen, aber gar nicht mehr einen Unterschied machen wollen. Also die drängen den Islam allgemein in eine radikalere Ecke. Und ich finde, da kann man natürlich auch theologischerseits ein bisschen Aufklärung halt betreiben, um nicht den radikalen Islam als den Islam quasi dastehen zu lassen. Genau, das sind so die zwei Dinge.
Also mein Empfinden ist immer, dass selbst die Staaten, die man schon als fundamentalistisch bezeichnen würde aus unserer westlichen Perspektive, das ja von sich selbst nicht unbedingt behaupten, auch wenn sie eigentlich gegen die Trennung von Staat und Religion, nee, gegen doch gegen die Trennung von Staat und Religion sind. Und ja, es geht halt einfach, alles, was zu westlich irgendwie ist. Deshalb ist das manchmal auch als, also aus meiner Perspektive schwer zu sagen, wie sind denn die realen Umstände, wie weit ist denn in welchem Land die, ja, die fundamentalistische Bewegung wirklich fortgeschritten, was ist Interpretation und was ist wirklich Tatsache?
Seid ihr persönlich schon mal konfrontiert worden mit Äußerungen von radikalen Muslimen an der Uni oder wo auch immer?
Also ich habe mein Seminar belegt zu Islam und Menschenrechte, hieß das. Und ja, da haben wir uns eben die Scharia ein bisschen genauer angeguckt. Aber das liegt jetzt auch schon ein bisschen weiter zurück. Ich sehe das wie Clemens auch. Also ich bin da absolut nicht im Thema drin. Und ich kann auch jetzt aus Perspektive aus der Schule, in zumindest meine Schule, wo ich unterrichte, da kratzt man Islam überhaupt nur so ganz am Rande vielleicht mal so ein bisschen an. Und ja, total schade, weil es die Kinder sehr interessiert, aber man eigentlich viel zu wenig weiß und versteht.
Ja, das wäre sicher auch ein Desiderat von Lehrplänen, wo ja, dass man was über Judentum lernt, wenigstens so ein bisschen rudimentär, ist heute relativ selbstverständlich, wenn man Theologie studiert. Aber letztlich wäre es mindestens genauso wichtig, weil ihr auch alle natürlich muslimischen Schülern begegnen wird, werdet auch was über den Islam mehr zu lernen. Ja, also versuchen wir so ein bisschen einzusteigen. Also ich denke, wir haben schon von euren Stellungnahmen ganz wichtige Dinge gehört. Also eben der Gedanke, dass der Staat eigentlich das islamische Recht, die Scharia, durchsetzen sollte, ist sicher ganz zentral. Eben der Gedanke, dass die Gesellschaft eben staatlich kontrolliert nach den muslimischen Gesetzen lebt und die iranische Revolution war wohl auch das erste Mal, wo das wirklich so eindeutig in die weite Öffentlichkeit gekommen ist. Eigentlich der erste Staat, es gibt auch andere Staaten in Asien, die de facto auch nach der Scharia leben, aber durch die islamische Revolution im Iran ist das halt etwas geworden, was sehr stark hervorgetreten ist. Das war für mich eigentlich auch der Punkt, wo ich angefangen habe, mich dafür zu interessieren. Und da ist natürlich wichtig, was Clemens auch schon erwähnt hat, eben der Unterschied zwischen den Sunniten und den Schiiten. eigentlich die beiden großen Richtungen des Islam, die noch in den ersten Jahrzehnten des Islam entstanden sind, über die Frage, wer der rechtmäßige Nachfolger des Propheten ist. Also allgemein anerkannt sind eigentlich die vier ersten Kalifen. Und dann war eben der vierte Kalif war Ali, der Schwiegersohn Mohammeds. Und danach war eben die Frage, soll das sozusagen in der Familie bleiben, in den Nachkommen Alis, die also zu Nachkommen des Propheten, über dessen Tochter Fatima waren, oder kann es auch an jemand anders übergeben? Und die Mehrheitsentscheidung der Sunniten war eben, dass es nicht ein biologischer Nachfahre des Propheten sein muss, während die Schiiten festgehalten haben an der biologischen Abstammung. Und das hat zu sehr blutigen Kämpfen geführt. Auch der Enkel Alis Hussein ist in der Schlacht von Karbala gegen die sunnitischen Machthaber gefallen. Das ist so halt das große Trauma, was die Schiiten dann nicht bis heute begleitet. Und von daher ist das auch eine Religion, die Märtyrertod, die Erfahrung, verfolgt zu sein, sehr stark verinnerlicht hat. Denn all die Imame, wie sie dann eben genannt werden, die Nachfolger Alis, in der Haupttradition der Schiiten sind es 12. Es gibt auch noch eine Gruppierung, die einige weniger hat. Die sind alle ermordet worden, bis auf den letzten, der entrückt worden ist. Und da kommt dann auch eine im Grunde genommen messianische Erwartung hinein, die der sunnitische Islam so eigentlich nicht hat. Also in dem Sinne ist auch der schiitische Islam noch viel enger am Christentum dran, sowohl in seiner Leidenstheologie als auch in seinen messianischen Erwartungen. Wer da sehr gut drüber schreibt, ist der deutsche-persische Schriftsteller Navid Kermani, der ja selber schiitischer Muslim, aber auf eine sehr moderne, aufgeklärte Weise ist und der auch eine Menge darüber geschrieben hat, um diese Dinge zu verstehen. Und eben der Iran ist der Staat, der wirklich als schiitischer Staat regiert wird, wo die Schiiten die ganz überwiegende Mehrheit sind. Auch im Irak de facto sind die Schiiten die stärkste Bevölkerungsgruppe. Und das ist auch einer der Gründe, warum der Irak nicht zur Ruhe kommt, weil es eben daneben die sunnitischen Gruppen sind, die auch ethnisch nicht einheitlich sind und da immer Machtkämpfe sind. Ansonsten natürlich auch im Libanon ist es wichtig, die größte Bevölkerungsgruppe im Libanon inzwischen sind auch die Schiiten. Und da ist ja auch die fundamentalistische Gruppe der Hisbollah, die entstanden ist und die mit dem Iran verbündet ist. Ich hatte gedacht, wir reden auch heute noch ein bisschen über die Hisbollah, aber bin dann so sehr bei der Hamas und dem Fundamentalismus hier im Land geblieben, dass wir dafür wohl keine Zeit mehr haben werden. Eben wenn wir zur Hamas kommen, kommen wir eben zu dem sunnitischen Fundamentalismus. Und das zeigt auch nochmal, obwohl der Iran heute die Hamas schon seit Jahren, die Hamas auch fördert, finanziert, darf man doch nicht vergessen, dass da eben dieser grundunterschiedliche Unterschied zwischen Sunniten und Schiiten da ist und die Schiiten letztlich die Sunniten als Ketzer ansehen. Also wenn Iran die Hamas unterstützt, ist das eigentlich fast mehr ein geopolitisches Interesse, um eben noch weitere Verbündete zu haben. Es ist Iran wichtig, eine Großmacht hier im nahen Mittleren Osten zu sein. Und in dem Sinne passt die Hamas da rein. Aber dadurch, dass eben die Muslime in Palästina Sunniten sind, sind da durchaus theologische Unterschiede. Man kann nicht automatisch sagen, dass die in dieselbe Richtung gehen. Aber man sieht es eben sowohl bei den Sunniten als auch bei den Schiiten, dass diese fundamentalistischen Tendenzen kommen. Und es wurde ja auch schon angesprochen, das hat was damit zu tun, wie geht man mit der westlichen Welt um? Und auch irgendwo eine feindliche Reaktion auf die westliche Welt zu haben. Und so wie ich sehe, sind die meisten Islamwissenschaftler, die sich mit dem Fundamentalismus befassen, der Meinung, dass es sich wirklich um ein Phänomen handelt, das eigentlich eine defensive Reaktion auf die Moderne ist, mit der man nicht umgehen kann. Und ich habe euch hier einen Text mitgebracht von Immanuel Sivan, der innerhalb Israels als ein Experte gilt für fundamentalistischen Islam. Ich bringe das auch mal hier auf den Bildschirm, einfach ist vielleicht einfacher zu lesen. Also die PowerPoint-Präsentation bringt zwar auch ein paar Bilder nachher von den führenden Leuten, aber ansonsten sind es hauptsächlich die Texte, die ihr auch habt. Ja, also Immanuel Sivan, das Buch ist schon 1986 erschienen, also ist mehr vor dem Hintergrund auch der Revolution im Iran, aber im Grunde genommen der Grundansatz bleibt bis heute aktuell. Das auffallendste Paradox sticht bereits hervor, wenn man versucht, die Stimmung einzufangen, die in den radikalen muslimischen Kreisen herrscht. Man hätte erwarten können, bei ihnen Jubelrufe zu hören. Schließlich haben sie im Iran in der einzigen erfolgreichen volkstümlichen Revolution in der modernen Geschichte des Nahen Ostens die Macht ergriffen. Ihr Einfluss auf die Machthaber Pakistans und Sudans ist groß. Ihre Anhänger treten in den meisten arabischen Staaten deutlich sichtbar auf. Warum fassen sie ihre so aktivistische Reaktion als Abwehrreaktion auf? Vielleicht nur als einen Schritt der Verzweiflung. Eine letzte Anstrengung vor der Vernichtung. Ein wichtiger ägyptischer Theologe, der den Muslimbrüdern nahesteht, Dr. Muhammad al-Bahri, widmete der Zukunft des Islam im 15. Jahrhundert der Hidschra, also begonnen hat im Jahre 1979, ein Buch, und darin spricht er vom Niedergang des Islam im 14. Jahrhundert seiner Zeitrechnung und der Zunahme der Herausforderungen für seine bloße Existenz. Das Kalifat war abgeschafft worden im Jahr 1924, und das war eben die theoretische religiöse Einheit für alle Muslime. Die Türkei, das sowjetische Mittelasien, Albanien, Bosnien, Bangladesch, Sansibar, Afghanistan, Südjemen und Somalia hatten den Islam offiziell zu einer Randerscheinung gemacht. Und alles Länder, die kommunistische Ideologie übernommen haben und sich in dem Sinne säkularisiert haben zu dieser Zeit. Heute sehen natürlich viele von denen anders aus. Und hatten den Islam sogar der Vergessenheit und der Auflösung übergeben. Muslimische Minderheiten werden auf Zypern, in den Philippinen, Burma, China, Äthiopien und Tansania verfolgt. Während der Verfasser diese Angriffe der Kreuzfahrer beklagt, so kommen doch die Hauptgefahren seiner Meinung nach von innen, wenn auch des Öfteren durch den zerstörerischen Einfluss fremder Gedanken. Die Eliten werden immer säkularer und erschüttern die Grundlagen des Islam, absichtlich oder nebenbei, selbst wenn sie vor der Erklärung der Trennung der Religion vom Staat zurückschrecken. Der Nationalismus in all seinen Formen lockert die religiösen Bindungen und tritt sogar an deren Stelle. Angesichts all dessen steht das islamische Establishment hilflos da. Wegen seiner althergebrachten Unterwerfung unter die Machthaber, für deren Tun es immer Rechtfertigungen finden wollte. Seine immanente Schwäche nahm in den letzten Jahrzehnten noch zu, abgesehen vom Iran des Schah, weil es seine wirtschaftliche Basis verloren hat, die religiösen Stiftungen, die an die Regime übergegangen sind. Kein Wunder, dass Materialismus und Individualismus sich wie Hornissen in der ganzen muslimischen Welt verbreiten. Die islamische Erweckung, so aktivistisch und militant sie ist, ist also in ihrem Wesen defensiv, eine Art Abwehrkampf gegen die Moderne. Und auch wenn sie zweifellos deutliche politische Charakteristika hat, so ist sie doch hauptsächlich ein kulturelles Phänomen. Ihre Stärke ergibt sich gerade aus der Verknüpfung von politischem und kulturellem Protest. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das als Hintergrund so zu sehen, denn was man eben sieht in den Medien, sind halt die Gewaltakte, die diese Bewegungen vollbringen. Und das lässt sie eben als sehr aktivistisch, militant erscheinen. Aber zu sehen, im Grunde genommen sind da Leute, die nicht mit der Moderne fertig werden und versuchen, sich irgendwo zu verteidigen. Das, denke ich, ist ganz wichtig als Hintergrund zu sehen. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass wenn man eben die Moderne mit den Idealen der westlichen Welt, auch Menschenrechte verbindet, der Islam letztlich nie auf eine friedliche Weise diese Werte kennenlernen konnte. Denn wie hat er die westliche Welt kennengelernt? Durch die Eroberung islamischer Staaten. Das sagen auch viele, das ist eigentlich mit dem Feldzug Napoleons 1799 hier in Ägypten, Palästina und Syrien begonnen hat. Und wenn es der Eroberer ist, der einem Errungenschaften der Moderne bringen will, ist es ziemlich schwierig, sie als etwas Positives zu akzeptieren. Also da auch ja, einfach diese Spannung irgendwo zu sehen, dass es sozusagen dem Islam nicht die Gelegenheit gegeben wurde, sich selber zu modernisieren. Es gibt natürlich diese Modernisierungstendenzen, aber dass das Problem halt ist, wenn ich sage, ich interessiere mich für westliche Ideen, dass ich dann auch gleich zum Kollaborateur mit meinem Besatzer werden kann. Das ist irgendwo das Problem, das da ist. Ja, um uns unserem Phänomen eben hauptsächlich der Hamas zu nähern, macht es Sinn, mit der ägyptischen Muslimbruderschaft anzufangen, eben nicht mit dem schiitischen Islam, weil die Hamas ja sunnitisch ist, sondern mit dem großen, eigentlich führenden theologischen sunnitischen Land Ägypten, wo dieses Phänomen eigentlich schon 100 Jahre existiert, nämlich seit der Gründung der Muslimbruderschaft 1928 durch den Volksschullehrer Hassan al-Banna. Und nicht umsonst auch in der Stadt Ismailia, die am Suezkanal liegt. Denn der Suezkanal, das war ja den Meerdurchbruch, der im 19. Jahrhundert zwischen dem Mittelmeer und dem Roten Meer geschaffen wurde, um eben das Schiffen aus Europa zu ermöglichen, nach Asien zu kommen, ohne dass sie ganz Afrika umschiffen müssen. Und dadurch gab es natürlich, und Ägypten war damals unter britischer Kontrolle, gab es natürlich eine Menge Ausländer, die eben gerade auch den Suezkanal kontrolliert haben, Hafenpersonal, also die Präsenz der westlichen Welt als besatzende Welt war gerade in Ismailia ziemlich stark. Und da kommt eben wieder der Gedanke, ja, wo bleibt unsere Identität sozusagen? Und die Grundüberzeugung, die Hassan al-Banna ausgedrückt hat, so als sein Programm war, Gott ist unser Ziel, der Prophet ist unser Vorbild, der Koran ist unsere Verfassung, der Dschihad ist unser Weg, der Märtyrertod auf dem Pfad Gottes ist unsere größte Hoffnung. Natürlich bei dem Wort Dschihad muss man immer im Hintergrund sehen, dass das zwei Bedeutungen haben kann. Das heißt sozusagen heiliger Krieg, aber das ist nicht notwendigerweise ein Krieg mit Waffen in der Hand gegen einen äußeren Feind. Der Dschihad kann auch ein Kampf mit dem inneren Feind sein, sozusagen. Ein Bemühen, selber den Weg zu finden, als guter Muslim zu leben. Also das muss man in jedem Text versuchen, irgendwie aus dem Kontext zu sehen, welche Form von Dschihad hier gemeint ist. Und wir werden auch sehen, im Großen und Ganzen hat die ägyptische Muslimbruderschaft eher nicht den Weg der Gewalt gewählt, sondern es ging ja wirklich um eine Umwälzung in den Herzen, sozusagen, durchzuführen. Aber gelegentliche Anschläge kamen eben ja vor und so ist dann auch in den Jahren 1948 bis 1950, nachdem Anschläge gegen die Briten verübt wurden, die Bewegung verboten worden, war dann erstmal eine Weile wieder legal und ist 1954 neu verboten worden nach einem gescheiterten Attentat auf den Präsidenten Gamal Abdel Nasser, der eben ein säkularer, nationalistischer und auch von Sozialismus, Kommunismus angehauchter Führer war und in dem Sinne natürlich nicht die Form von frommer Muslim war, die man sich vorgestellt hätte. Und da kommt eben auch das, was für den islamischen Fundamentalismus so charakteristisch ist. Er richtet sich oft oder eigentlich sogar meistens zunächst mal gegen die ketzerischen Muslime und noch gar nicht gegen Nichtmuslime, sondern in der eigenen Gesellschaft die säkularen Kräfte zu bekämpfen. Darum geht es oft. Und Hassan al-Banna ist auch 1949 ermordet worden. Man vermutet durch eben politische Gegner, die seinen Einfluss verhindern wollten. Wichtig geworden ist dann, Moment, ich schalte das mal größer. Said Qutb, bei dem man auch in der Biografie etwas Typisches sieht, dass das nämlich ein großer Teil der führenden Männer im fundamentalistischen Islam sind Leute, die den Westen ganz genau kennen und die teilweise selber den ersten Teil ihres Lebens in westlichem Lebensstil gelebt haben. Also Said Qutb war zunächst Angestellter des Bildungsministeriums, Journalist, Schriftsteller und hat als solcher dann auch die Möglichkeit bekommen, in den USA zu studieren. Und gerade als er in den USA war und dort den westlichen Lebensstil gesehen hat und eben nicht nur Menschenrechte und intellektuelle Dinge, sondern auch etwas, was ihm als ein sehr permissiver Lebensstil mit Vergnügungen und Leichtsinnigkeiten erschienen ist, dort ist es im Grunde genommen geschehen, dass er sich dem Islam in seiner strengen Form zugewandt hat und den Muslimbrüdern beigetreten ist. Das ist etwas sehr Typisches. Auch die Attentäter auf die Twin Towers in New York, die Attentäter vom 11. September, waren auch alles Leute, die Universitätsabschlüsse an europäischen und amerikanischen Universitäten hatten, die nach außen hin als völlig angepasst an die westliche Welt galten und auch eben irgendwann gesehen haben, das passt nicht. Said Qutb gehörte zu den Muslimbrüdern, die dann verhaftet worden sind nach dem gescheiterten Attentat auf Nasser. Und da sieht man auch, dass das Gefängnis, wo dann ja auch oft viele Gleichgesinnte zusammen waren und gemeinsam gelernt haben, in dem Sinne auch eine fruchtbare Zeit war, wo er nämlich in diesen Jahren seinen Korankommentar und die programmatische Schrift Zeichen auf dem Weg geschrieben hat. Und sein neuer Gedanke war eigentlich, und er hat sich sehr einflussreich eben auch in anderen Ländern ausgewirkt, dass sich auch muslimische Gesellschaften im Zustand der Dschahiliya befinden können. Also normalerweise das Wort Dschahiliya wird verwendet für die arabische Gesellschaft vor dem Auftreten Muhammads, die als eben als heidnische Gesellschaft, als Gesellschaft, die den wahren Gott nicht kennt, also auch schon im Koran sehr negativ dargestellt wird, was historisch so nicht unbedingt stimmt. Die altarabische Gesellschaft hat zum Beispiel eine sehr hochstehende Poesie und dieser Stil der Poesie ist sogar auch ja vom Koran teilweise übernommen worden. Aber eben der Gedanke ist, das Wort Jahiliya ist ein automatisch negativ besetzter Begriff, der aber eben traditionell auf die spezifische vormuslimische arabische Gesellschaft angewandt wurde. Und die Neuerung von Said Qutb war zu sagen, dass auch eine muslimische Gesellschaft, auch wenn sie nominell muslimisch ist, sich im Grunde genommen in diesem Zustand befinden kann. Und das macht es legitim, gegen sie zu kämpfen. Denn damit sind im Grunde genommen die Angehörigen dieser Gesellschaft Ketzer und verhindern die Errichtung eines Staates nach islamischem Recht. Nachdem er es dann im freigelassen worden 1962, aber recht bald wieder verhaftet worden, wurde erneut der Verschwörung angeklagt und ist 1966 hingerichtet worden. Wo man auch sieht, wo dann vielleicht das Land, das am energischsten gegen islamischen Fundamentalismus kämpft, ist das islamische Ägypten, das eben eine eher säkulare Führung hat, eine Führung, die auch Interesse hat, sich mit den westlichen Staaten zu verbinden. Und die ägyptischen Präsidenten haben nie große Schwierigkeiten gehabt, auch mit brutaler Gewalt von daher gegen die Muslime vorzugehen. Dennoch stieg der Einfluss der Muslimbrüder nach dem Sechstagekrieg 1967, über den wir ja aus israelischer Perspektive gesprochen haben, wo eben Israel diesen riesigen Gebietszuwachs hat. Und für Ägypten bedeutete er eben dass Israel die Sinai-Halbinsel besetzt hat und der Sechstagekrieg hat ja begonnen mit einem israelischen Präventivschlag, der fast die ganze ägyptische Luftwaffe vernichtet hatte. Und damit war im Grunde genommen der säkulare Staat, dem diese Niederlage geschehen war, unter Nasser in den Augen vieler diskreditiert. Vielleicht ähnlich wie in Israel nach dem Yom Kippur-Krieg auch der Mythos von dem unbesiegbaren säkularen Israeli nicht mehr funktioniert hat. Und von daher hat dann der Nachfolger Nassers, Anwar Sadat, der auch selber mal zu den Muslimbrüdern gehört oder hatte oder ihm nahe gestanden hatte, hat angefangen, sie eher zu tolerieren. Man hatte, als er ermordet worden ist, von Fanatikern wegen seines Friedensschlusses mit Ägypten, hat es Verdacht gegeben, dass die Muslimbrüder dahinter gesteckt haben. Aber soweit ich gesehen habe, waren es wohl eher andere Gruppen von religiösen Fanatikern. Und Sadats Nachfolger Mubarak hat ihnen dann auch ermöglicht, sich an den Parlamentswahlen zu beteiligen, nicht, dass die Muslimbruderschaft als eigene Partei auftreten durfte, sondern durch unabhängige Kandidaten, also sozusagen den Anschein aufzuerhalten, die sind keine eigene Partei. Und natürlich darf man sich in die Parlamentswahlen in Ägypten sind nicht hundertprozentig demokratisch, also muss erstmal genehmigt werden, wer kandidieren darf, aber sie sind dann bei den Wahlen 2005 immerhin die stärkste Kraft der Opposition geworden. Und dann kam es ja im Rahmen des arabischen Frühlings 2011 zum Sturz Mubaraks. Und da haben die Muslimbrüder dann bei den Wahlen wirklich die absolute Mehrheit von 235 von 508 Sitzen bekommen. Und infolge davon wurde dann eben die Partei, die die Muslimbrüder repräsentiert, mit dessen Vorsitzender Muhammad Mursi, wurde zum Staatspräsidenten gewählt. Und in dem Sinne war eigentlich das vielleicht theologisch wichtigste sunnitische muslimische Land, hatte damit einen fundamentalistischen Präsidenten, der auch versucht hat, eine Islamisierung in der Gesetzgebung durchzugeben. Aber man sieht, er hat sich gar nicht mal, hat sich knapp einen Jahr an der Macht gehalten, denn die ägyptische Armee, die eben noch seit Zeiten des säkularen Nassau schon eher säkular beeinflusst ist, wollte das nicht weiter tolerieren und hat im Grunde genommen geputscht und Mursi abgesetzt und der heutige ägyptische Präsident Assisi, der seit 2013 an der Macht ist, tut eigentlich alles, um die Muslimbrüder und sonstige islamische Fundamentalisten in Ägypten niederzuhalten. Also die Muslimbrüder sind verboten worden. Hunderte sind zum Tode verurteilt worden. Auch Mursi, das Todesurteil ist nicht vollstreckt worden an ihm. Er ist im Gefängnis gestorben. Es ist nicht ganz klar, ob eines natürlichen Todes oder ob dem nachgeholfen worden ist. Also hier sieht man, wie im Grunde in Ägypten selber, innerhalb der muslimischen Gesellschaft dauernd der Kampf darum ist, den Fundamentalismus zurückzuhalten. Und die jetzige Regierung, also deren größter Feind, ist im Grunde genommen der fundamentalistische Islam. Und darum ist sie mit den USA, ist sie mit den westlichen Ländern und auch mit Israel verbündet. Der Einfluss Ägyptens im Grunde genommen ist ja jetzt sehr wichtig, denn Ägypten ist das einzige Land außer Israel, das eine Grenze zum Gazastreifen hat. Und dauernd steht einfach auch die Frage, ja, werden die Ägypter aufmachen oder nicht? Und dass die Leute in Sicherheit fliehen könnten. Die Ägypter haben ganz klar gesagt, nein, wir machen das nicht, denn die Israelis werden die nie wieder zurücklassen und wir wollen nicht auf die Weise sozusagen, dass Israel den Gazastreifen entvölkert. Andererseits muss man sich auch fragen, wenn sie nach Ägypten fliehen könnten, wären sie zumindest in Sicherheit. Das ist eine sehr schwierige Sache. Aber in dem Sinne arbeitet Ägypten also sehr eng, auch militärisch, auch geheimdienstlich mit Israel zusammen. Ja, und die islamische Bewegung in Israel ist im Grunde genommen ein Ableger der ägyptischen Muslimbrüder. Das hat schon vor der Gründung des Staates Israel begonnen. In den Jahren 1945 bis 1948 sind 25 Ortsgruppen der ägyptischen Muslimbrüder im Mandat Palästina gegründet worden, von denen man schätzt, dass sie etwa 12.000 bis 20.000 Mitglieder hatten. Also nichts, was wahnsinnig Großes. Und eine eigentliche Gründung einer islamischen Bewegung geschieht erst 1971 durch den Scheich Abdallah Nimr Darwish in Kfar Qasim geboren, eine Kleinstadt im nördlichen Israel, also israelischer Staatsbürger. Er hat das islamische Recht an der Islamischen Hochschule von Nablus studiert, was auch zeigt, obwohl eben die Führer der islamischen Bewegung innerhalb Israels israelische Staatsbürger sind, ihre islamische Ausbildung haben sie normalerweise in den Städten des Westjordanlands gemacht. Das heißt, das war zur Zeit von Darwish, war das noch Jordanien, eben Nablus und auch bis heute eigentlich Nablus und Hebron, das sind die beiden Städte im Westjordanland, die eigentlich die wichtigsten islamischen Hochschulen haben. Und was hieß zunächst mal islamische Bewegung? Eigentlich die Errichtung von Wohlfahrtseinrichtungen für Muslime, die parallel zu staatlichen Wohlfahrtseinrichtungen waren. Das heißt, man errichtet Kindergärten, man errichtet Erste-Hilfe-Einrichtungen, man unterstützt finanziell schwache Familien. Und ich denke, das darf man nicht einfach nur als eine Taktik, um Stimmen zu gewinnen, sehen, sondern das ist ein Teil dessen. Gerade eben auch die Sorge für Arme ist ja auch im Islam ein ganz wichtiges soziales Gebot. Das ist Teil des Wunsches, die Gesellschaft in eine islamische Gesellschaft umzuwandeln. Und natürlich, wenn das effektiv gemacht wird, bekommt man auch automatisch mehr Anhänger, das ist klar. Aber es ist wirklich etwas, was eigentlich der Ideologie entspricht und auch, wie wir vorhin das Zitat von Immanuel Zivan hatten, wo er eben auch sagte, mehr als eine politische Erscheinung ist der Fundamentalismus eigentlich eine kulturelle Entscheidung, also auch in solchen Einrichtungen ein religiöses Gepräge zu geben. Ein paar Jahre später, 1979, hat dann Sheikh Dawish die sogenannte Usrat al-Dschihad, die Familie des Dschihad, gegründet. Eine Organisation, die sich die Errichtung eines islamischen Staates im Land Israel, was also dann, da war ja auch schon das Westjordanland israelisch besetzt, also alles was, und auch der Gazastreifen, also alles was zwischen dem Mittelmeer und dem Jordan ist, zum Ziel gesetzt hat und hat auch angefangen, Waffen zu horten und Felder abzubrennen. Also es waren keine wirklichen Attentate, es sind keine Menschen zum Schaden gekommen, aber es ist ein gewisser Militantismus, der zum Ausdruck kommt. Und auch deswegen ist dann auch Sheikh Dawish 1981 verhaftet worden und freigelassen worden 1985 bei einem Gefangenenaustausch zur Befreiung dreier israelischer Soldaten. Und bei ihm hat man dann wirklich einen theologischen Umschwung gesehen, dass er nach seiner Freilassung sich gegen die Beteiligung israelischer Araber an gewalttätigen Aktionen ausgesprochen hat und auch an interreligiösem Dialog und religiösen Friedensinitiativen beteiligt war, so wir hier auch ein Bild sehen, wo er zusammen ist mit dem sephardischen Oberrabbiner Israels, dem lateinischen Patriarchen von Jerusalem und dem geistlichen Oberhaupt der Drusen. Also das ist auch vielleicht nochmal ganz wichtig zu sehen, Fundamentalismus ist nicht gleich gewalttätig. Das kann, also er hat sicher inhaltlich den Gedanken, dass er eine vom Islam geprägte Gesellschaft haben will, nicht aufgegeben, aber war halt der Meinung, dass man das auch wegen des Friedens und durch innere Entwicklung der Gesellschaft und nicht mit Gewalt machen soll. Und in dem Sinne ist auch die islamische Bewegung in Israel eine legitime, vom Gesetz anerkannte Bewegung. Ja, und hier eine Äußerung von ihm, um seine Position zu erklären. Wer eine Bewegung aufbaut, die darauf angelegt ist, das Gesetz zu brechen, repräsentiert uns nicht. Demgegenüber gibt es im Westjordanland und in Gaza keine Herrschaft des Gesetzes. Das ist Besatzung, die man beseitigen muss, nicht ein Staat, den man respektieren muss. Daher verstehe ich die Palästinenser oder die Libanesen, die ja teilweise auch israelische Besatzung hatten, die sich auf jede Weise dagegen erheben. Wenn ich unter Besatzung wäre, würde ich mich dagegen erheben. Aber in dem Moment, wo ich entschieden habe, dass ich Teil des Staates bin, solange ich innerhalb der Grenzen der grünen Linie, das heißt der Waffenstillstandslinie von 1949, lebe, halte ich das Gesetz ein. Und wenn meine Vertreter in der Knesset sind, denn die arabischen Staatsbürger dürfen ja auch wählen, ist das ein Zeichen, dass ich den Staat Israel wirklich anerkenne. Und dies, obwohl auch ich mich unter mentaler Besatzung fühle, aber die Welt sieht das nicht. Also hier auch zu sehen, unser Fall ist anders, denn obwohl wir sozusagen unter mentaler Besatzung sind, aber wir haben einen Rechtsstatus, wir haben die Möglichkeit, innerhalb des Staates unsere Interessen zu versuchen zu vertreten. Und damit gibt es keine Rechtfertigung zu illegalen Handlungen. Dann hat die islamische Bewegung, die vorher eben eine Bewegung war, die nicht zu Wahlen angetreten ist, hat dann 1989 zum ersten Mal bei den Lokalwahlen kandidiert und hat dort dann auch in Städten, die eben mehrheitlich muslimisch sind, sechs Bürgermeisterpositionen gewonnen. Die wichtigste Stadt war Umm al-Fachim, die etwas südlich von Haifa liegt, wo Sheikh Raed Salah, den wir hier auch im Bild sehen, zum Bürgermeister wurde, der eben auch wieder charakteristisch im Westjordanland in Hebron seine religiösen Studien gemacht hat. Und aufgrund des großen Erfolges von Raed Salah wurde dann Umm al-Fachim das Zentrum der islamischen Bewegung. Aber einige Jahre später spaltet sie sich, nämlich als sie sich entscheidet, 1996 nicht nur an den Wahlen, lokalen Wahlen, sondern auch an den Wahlen zur Knesset teilzunehmen. Und das war für Sheikh Raed Salah der Punkt zu sagen, im Grunde genommen, ich erkenne den Staat Israel nicht an und auch nicht die Oslo-Abkommen, die versuchen, zu einem territorialen Kompromiss zu bekommen. Und von daher bin ich auch nicht bereit, an Wahlen zu dem Parlament des Staates, den ich ja nicht anerkenne, teilzunehmen. Und stattdessen geht es ihm eben um einen islamischen Staat mit Jerusalem als Hauptstadt. Und im Großen und Ganzen ist das also der nördliche Zweig, der in Galiläa ist, der die Wahlen de facto boykottiert, während der südliche Teil der islamischen Bewegung, der vor allem die Beduinen im Negev repräsentiert, sich als Partei organisiert hat, die sogenannte Vereinigte Arabische Liste mit ihren Anführungsbuchstaben heißt die Ra'am. Dadurch, dass ja im Grunde genommen der nördliche Zweig der islamischen Bewegung ganz klar gesagt hat, wir erkennen den Staat Israel nicht an, ist es dann schließlich 2015 auch dazu gekommen, dass jetzt so durch die israelische Regierung zu einer verbotenen Organisation erklärt worden ist. Und Sheikh Raed Salah ist auch wiederholt vor Gericht gestellt worden und verurteilt worden wegen Unterstützung von Terror, auch unter Umständen wegen Beziehungen zur Hamas. Seine letzte Haftstrafe war vom August 2020 bis Dezember 2021. Und demgegenüber hat eben die Islamische Partei Ra'am nach den Wahlen zur Knesset am 23. März 2021 den revolutionären Schritt getan, zu sagen, wir gehen in die Koalition. Und der Vorsitzende Mansour Abbas hatte eigentlich schon vorher gesagt, er wäre eigentlich auch bereit, mit dem Likud, mit Benjamin Netanyahu eine Koalition einzugehen. Das ist daran gescheitert, dass die radikaleren Partner von Netanyahu, die eben heute auch in der Regierung sind, Smotrich und Ben-Gvir, nicht bereit waren, einen arabischen Koalitionspartner zu haben. Und dann hat er eben Yair Lapid genommen. Und irgendwo auch zu sagen, also ich bin nicht automatisch auf der Seite der Linken oder so, sondern mir geht es wirklich darum, ich möchte mit an der Regierung beteiligt sein, um eben auch für meine Leute, für meine Wähler, für die Bevölkerung, die ich repräsentiere, etwas zu gewinnen. Er hat allerdings darauf verzichtet, einen Ministerposten zu fordern. Und seine Position hat er in der in Nazareth erscheinenden arabischen Zeitung Kul al-Arab zum Ausdruck gebracht, Israel ist ein jüdischer Staat, ob wir das wollen oder nicht. Und mein Hauptziel ist, den Status der arabischen Bürger in diesem Staat zu definieren. Ich sehe mich als Bürger im vollen Sinn des Wortes, der das Recht hat, volle Rechte zu bekommen. Also im Grunde genommen ist ja ein großes Experiment, das er versucht hat zu machen. Und das Koalitionsabkommen beinhaltet auch wirklich finanzielle Zugeständnisse an die Beduinen im Negev. Die Frage, wie geht man mit den illegalen Dörfern um? Was legalisiert man da? Also wirklich die Fragen, die den Leuten auf den Nägeln brennen. Die Regierung war nur ein Jahr an der Macht und es hat nicht wirklich gereicht zu sehen, wie weit das funktionieren kann. Aber bei den letzten Wahlen vor einem Jahr hat Ra'am 5 Mandate, was eines ihrer besten Ergebnisse war, bekommen. Also man kann zumindest sagen, dass die Wähler nicht so enttäuscht waren von diesem einen Jahr, dass sie aufgehört haben, die Partei zu wählen. Und natürlich die Mehrheitsverhältnisse, die Netanyahu ermöglicht haben, eine Regierung nur mit rechten Parteien zu gründen, haben es nicht relevant gemacht, dass Ra'am nochmal in die Regierung kommt. Aber im Grunde genommen bleibt da eine Partei, die sagt, wir wollen Teil des Staates Israel sein, auch wenn wir unsere islamische Identität wahren. Wir sehen auch auf dem 4. Platz eine Frau, Iman Khatib Yassin, die auch Knesset-Mitglied ist. Also das ist im Gegensatz zu den beiden ultraorthodoxen jüdischen Parteien, die nicht bereit sind, Frauen als Kandidatinnen aufzustellen. In dem Sinne ist die islamische Bewegung da moderner. Die hat da eigentlich kein Problem mit. Und Mansour Abbas ist natürlich im Moment in einer extrem schwierigen Situation und er hat natürlich ganz klar die Ereignisse vom 7. Oktober verurteilt. Und es sind ja auch gerade Beduinen, die auch entführt worden sind. Also von daher ist das Und auch die Beduinen, die immer wieder von den Raketen aus Gaza getroffen werden, weil nämlich im Gegensatz zu den jüdischen Städten im Negev die Städte der Beduine viel weniger Schutzräume haben. Und das sind auch alles Dinge, wo er versucht, ein bisschen auch zu helfen, aber eben ist jetzt in der Opposition und nicht allzu viele Möglichkeiten da. Ja, soweit wäre eigentlich zu diesem Teil der islamischen Bewegung innerhalb Israels. Was mir da eigentlich wichtig war, zu zeigen, wirklich fundamentalistisch ist nicht gleich gewalttätig. Das kann unterschiedliche Formen annehmen. Allen ist gemeinsam, sie wollen ein Leben nach den Prinzipien des Islam. So stellen sie sich die Gesellschaft vor, die sie haben möchten. Aber die Frage, ob man Gewalt anwendet, wie man mit einem Staat, der ein mehrheitlich nicht-muslimischer Staat umgeht, die kann man durchaus unterschiedlich beantworten. Ich denke, das ist auch was, das haben wir ja auch in der jüdischen Theologie gesehen. Man kann nie sagen, so steht es doch geschrieben, sei es in der Bibel oder im Koran. Es gibt immer unterschiedliche Auslegungsmöglichkeiten, die halt auch solche unterschiedlichen Auslegungen ermöglichen. Ja, kurzer Einschnitt, sind hier nachfragend da? Sonst würden wir uns dann der Hamas zuwenden. Ja, die Hamas ist also einerseits ein arabisches Wort, das man mit Begeisterung oder Enthusiasmus übersetzen kann. Andererseits ist es auch die Abkürzung für Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, islamische Widerstandsbewegung. Und das Emblem der Hamas ist eben, man sieht in der Mitte den Felsendom mit der goldenen Kuppel, das zentrale muslimische Heiligtum, sieht über der Kuppel des Felsendoms eine Karte des ganzen Landes Palästina, eben von Ägypten bis zum Libanon, vom Mittelmeer bis zum Jordan, was ja auch gar nicht so unterschiedlich ist, den Wunschvorstellungen der jüdischen Seite. Man, das hatten wir ja auch gesehen, dass es zwar große Mehrheit auch für Teilungspläne gegeben hat, aber grundsätzlich ist das natürlich auch diese Karte, dieselbe Karte, die auch in Israel heute üblich ist. Und unter dem Bild vom Felsendom steht auch das Wort Palästin, Palästina. Und der bewaffnete Kampf wird natürlich mit den beiden gekreuzten Schwertern angedeutet. Und daneben ist die Fahne der Hamas, eben das Grün. Ich weiß gar nicht mal warum, aber das Grün ist die Farbe des Islam. Und dort ist also in einer sehr stark verschnörkelten, verzierten Schrift ist also das muslimische Glaubensbekenntnis. Es gibt keinen Gott außer Gott und Mohammed ist sein Prophet, ist dort also auf der Fahne geschrieben.
Ich glaube, es soll die Lieblingsfarbe des Propheten sein, habe ich mal gehört.
Ja, das ist sozusagen die naheliegende Begründung, von der man natürlich nicht wissen kann, ob sie stimmt, aber auf jeden Fall ist das so. Man sieht es bei vielen Minaretten, die mit einem grünfarbigen Licht angeleuchtet sind. Also das ist in dem Sinne nichts, ja, also nichts Überraschendes, dass die Hamas diese Farbe gewählt hat. Ja, der Mann, der wichtig ist für die Gründung der Hamas, ist Sheikh Ahmad Yassin, den wir hier beinahe erst noch in relativ jüngeren Jahren bei einem Erscheinen vor dem Militärgerichtshof in Gaza sehen. Er war durch einen Unfall als relativ junger Mann, war er gelähmt geworden und hatte auch sonst eine Menge gesundheitlicher Probleme. Und das vielleicht auch so ein bisschen mal die Spannung einerseits in seinem Denken und wohl auch in seiner Unterstützung von Gewalt, einen sehr radikalen Mann zu sehen. Und wenn man ihn auf dem Bild sieht, sieht er eben wie ein hilfloser Mensch im Rollstuhl aus. Das ist sicher irgendwo optisch etwas, ja, was nicht so gut zusammenpasst. Und natürlich, Sheikh Ahmad Yassin hat im Grunde genommen die klassische Biografie, die eine Generation versetzt, eigentlich die führenden Hamas-Leute bis heute haben. Er war geboren 1936 in dem Dorf Al-Jura, südlich des heutigen Aschkelon, ein Dorf, das es heute natürlich nicht mehr gibt, vertrieben worden mit seiner Familie im Krieg 1948 und in dem Flüchtlingslager Shati, das er jetzt auch im Krieg mehrfach in den Schlagzeilen war, im Gazastreifen aufgewachsen. Also das ist diese Erfahrung, Flüchtling zu sein, ist eben die Erfahrung der meisten Menschen, die heute im Gazastreifen leben, und von daher auch nicht überraschend die Teil der Biografie der meisten führenden Hamas-Leute. Und der Gazastreifen war ja bis 1967 unter ägyptischer Herrschaft, und da hatte er eben auch schon mit den ägyptischen Autoritäten Schwierigkeiten als Mitglied bei den Muslimbrüdern und saß auch im Gefängnis. Und 1968, also unter israelischer Herrschaft, wird er Vorsitzender der Muslimbrüder in Gaza, fängt dann an, soziale Einrichtungen zu gründen, eigentlich ähnlich wie wir es bei der islamischen Bewegung im Staat Israel gesehen haben, und schafft auch Kontakte zu den Muslimbrüdern im Westjordanland. Also man könnte sagen, ironischerweise eben, gerade weil der Gazastreifen jetzt nicht mehr ägyptisch ist, sondern unter israelischer Besatzung ist, und auch das Westjordanland nicht mehr jordanisch ist, sondern auch unter israelischer Besatzung ist, ist jetzt eigentlich die Möglichkeit da, viel aktiver zu werden als vorher. Eben auch Verbindungen zum Westjordanland, das jetzt eben unter derselben Besatzung ist, zu schaffen. Und in diesen ersten Jahren der Besatzung gab es ja auch nicht, was es heute gibt, all die Checkpoints und die Mauern, sondern es war völlig einfach und auch absolut legal, von Gaza nach ins Westjordanland, in den Staat Israel zu fahren. Also die Kommunikation damals war sehr einfach. Und Sheikh Yassin hat dann 1973 die sogenannte Islamische Vereinigung gegründet, in der dann die sozialen Aktivitäten der Muslimbrüder in Gaza konzentriert wurden. Und das waren eben klassische Wohltatseinrichtungen wie Erste-Hilfe-Stationen, wo man auch für Blutinfusionen gespeichert hat, aber auch Sportclubs. Und da sieht man eben auch, dass in dem Sinne diese Richtung des fundamentalistischen Islam, die ist nicht wie der islamische Staat, der eben also schon im Sporttreiben etwas Unislamisches sieht und sagt, das passt überhaupt nicht, sondern durchaus auch der Versuch, den Freizeitaktivitäten der jungen Leute entgegenzukommen. Und die israelische Militärregierung hat diese Vereinigung unterstützt und gesetzlich anerkannt. Das ist auch etwas, das man nicht vergessen darf, denn wer war damals der große Feind, der auch wirklich mit der Waffe in der Hand gegen Israel gekämpft hat? Das war die Fatah, die größte der palästinensischen Organisationen, die PLO als Ganze. Und das waren zum größten Teil säkulare Muslime. Yasser Arafat, der Vorsitzende der PLO, war säkular, und eine der radikalen palästinensischen Organisationen, die Volksfront für die Befreiung Palästinas, wurde von einem Christen, George Habash, geführt. Also im Grunde genommen war die israelische Logik zu sagen, wer gegen uns kämpft, sind die säkularen Palästinenser, die eben Nationalisten sind. Und diese paar frommen Leute da, die eigentlich doch nur wohltätige Aktivitäten machen, warum sollen wir die nicht unterstützen? Ja, heute im Nachhinein kann man natürlich sagen, war ein Riesenfehler, das zu machen. Sie haben nicht wirklich die Tragweite dieser Bewegung gesehen. Aber auf die Weise konnte sich also diese islamische Vereinigung entwickeln. Sie radikalisiert sich dann aber Ende der 1970er Jahre, sicher auch eben durch die Islam beeinflusst durch die iranische Revolution und durch die Ermordung Sadats. Aber auch hier sind es zunächst innerpalästinensische Angriffe, die stattfinden, dass es eben Angriffe auf säkulare kommunistische Palästinenser gibt und man Milizen einsetzt, die auf der Straße muslimische Kleidervorschriften durchsetzen. Und das hat also auch noch nichts direkt mit der israelischen Besatzungsmacht zu tun. Ja, im Jahr 1983 kommt es dann zu einer noch stärkeren Radikalisierung, und auch hier wieder, das geschieht genau dann, als die PLO eben durch den israelischen Einmarsch im Libanon bis nach Beirut hin, die PLO muss abziehen. Die PLO hat eine große Niederlage gegenüber Israel erlitten. komme nach Tunis, weit weg, einem Ort, wo man keine militärischen Aktivitäten gegen Israel organisieren kann. Da ist jetzt eigentlich in diesem Leerraum tritt jetzt die islamische Bewegung ein. Und sie gewinnt zunächst mal die Studentenwahlen an der Islamischen Universität von Gaza, die damit zum Zentrum der islamischen Bewegung wird. Es wird werden die palästinensischen Mudschahidin, die heiligen Kämpfer, als militärischer Zweig gegründet und parallel entsteht der palästinensische islamische Dschihad mit den Al-Quds-Brigaden, benannt als militärischen Schaki, den wir hier im Bild sehen. Auch hier wieder die klassische Biografie, er selber eben nach 1948 geboren, schon im Gazastreifen selber, in Rafiah, im Moment die einzige Stadt, wo die israelische Armee noch nicht ganz drin ist und wo die Leute sich noch hinflüchten an der ägyptischen Grenze, aber eben in einer Familie, die aus einem Dorf im israelischen Staatsgebiet in der Nähe von Ramle geflohen ist. Und auch hier jemand, der akademische Bildung hatte, Mathematik- und Physikstudium an der Birzeit-Universität, Lehrer in Ostjerusalem, hat in Kairo Medizin studiert, in dem christlichen, lutherischen Auguste-Victoria-Krankenhaus in Ostjerusalem gearbeitet, ist dann aber eben, nachdem klar war, dass er in den islamischen Dschihad gegründet hat, verhaftet worden, in den Libanon ausgewiesen worden und bei einem Besuch auf Malta vom israelischen Geheimdienst auf offener Straße erschossen worden. Das ist auch ein Schicksal, was auch die meisten führenden Leute auf der Hamas teilen werden, und wo auch ganz klar ist, dass Israel sich dieses Recht nimmt. Im Grunde genommen, die Leute werden nicht vor Gericht gestellt, man versucht nicht, sie zu verhaften, sondern sie werden eliminiert, wie es in der Sprache dann heißt. Wird dann auch Sheikh Yassin verhaftet und zu 13 Jahren Haft verurteilt. Aber auch er kommt frei in dem Gefangenenaustausch 1985, wo man eben auch immer sieht, das geht immer so in zwei Richtungen. Also einerseits, man verfolgt die Leute, man stellt sie vor Gericht, aber irgendwann muss man halt doch wieder Israelis frei bekommen und es kommt zu einem Gefangenenaustausch und von daher können eigentlich führende Leute dieser Organisationen damit rechnen, dass sie früher oder später mal ausgetauscht werden oder haben zumindest diese Hoffnung. Dann hat nach seiner Freilassung dann Sheikh Yassin die Organisation Al-Majd gegründet, die später mit der Hamas verschmolzen ist. Und es geht zunächst auch mal innerpalästinensisch gegen Ketzer vor, gegen Geschäfte, die Alkohol- und Pornofilme verkaufen. Und schließlich tötet sie auch Kollaborateure oder angebliche Kollaborateure mit Israel. Das war eben auch eine Fatwa, also eine religiöse Entscheidung Yassins, die das erlaubt hat. Und hier begegnet uns eigentlich der Mann, der jetzt der Chef der Hamas im Gazastreifen ist, Yahya Sinwar. Hier in einem Foto, was ihn in seinen Studentenzeiten zeigt. Auch er geboren im Flüchtlingslager von Khan Yunis, was im Moment massiv bombardiert wird, in einer Familie, die aus der Nähe des heutigen Aschkelon stammte, und hat an der Islamischen Universität von Gaza Arabischstudien genommen. Und er war eben verantwortlich für die Ermordung dieser vier Kollaborateure, ist deswegen, also nicht aufgrund von Aktivitäten gegen Israelis, 1989 vom israelischen Militärgericht zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Und es gibt im Moment eine Menge Artikel, die versuchen, seine Persönlichkeit zu analysieren. Und es war auch ein Artikel darunter, ein Interview mit dem Mann vom Geheimdienst, der ihn damals verhört hat. Und er hat gesagt, das war ein Mann, sowas hat er noch nie gesehen, der so einfach so völlig klar war, der ist überzeugt davon, dass das richtig war. Er musste sich nicht anstrengen, rauszubekommen, dass er wirklich diese Morde begangen hat. Er hat das völlig klar beschrieben, hat die Leute wirklich mit eigenen Händen teilweise erwürgt. Also jemand, der absolut brutal ist und offensichtlich auch vor nichts Angst hat. Er hat relativ lange, über 20 Jahre, in einer Haft gesessen, ist aber dann 2011 gegen den israelischen Soldaten Gilad Shalit, für den ja über 1000 Gefangene freigelassen worden sind, freigelassen worden. Und natürlich diese Jahre der Haft haben natürlich auch dazu geführt, alle diese Leute können fließend Hebräisch. Denn es sind schon auch Leute, die versuchen, die Zeit im Gefängnis eben für Weiterbildung und natürlich auch für die Verbreitung ihrer Ideologie zu benutzen. Ja, jetzt haben wir zurück zu Sheikh Yassin. Haben wir im Dezember 1987, wo ja die erste Intifada ausbricht, wird die Hamas wirklich unter diesem Namen gegründet. Das war schon vorher geplant, also muss nicht unbedingt als eine Reaktion auf den Ausbruch der Intifada gesehen werden. Und sie ist sozusagen der neue militärische Zweig der Islamischen Vereinigung und bekommt dann auch einen Monat später ihren ersten Ableger im Westjordanland. Und im August 1988 wird dann die Charta der Hamas mit ihren Grundsätzen veröffentlicht. Wenn wir da gleich noch Zeit haben, schauen wir uns dann noch ein paar Artikel zu an. Aber ich wollte jetzt erstmal den geschichtlichen Durchblick weitergehen. 1991 wird dann Sheikh Yassin zu lebenslanger Haft plus weiteren 15 Jahren verurteilt, eben wegen jener Fatwa, mit der er die Tötung von Kollaborateuren erlaubt hat. Das führte dann zur Entführung des Grenzpolizisten Nissim Toledano, für den eigentlich Sheikh Yassin freigepresst werden sollte, aber Toledano ist dann ermordet worden und daraufhin hat dann Israel 415 Hamas-Leute in den Libanon ausgewiesen. Also im Grunde genommen sie über die Grenze gefahren und sie dagelassen. Auch die Libanesen nicht gefragt, ob sie die haben wollen. Und dadurch sind dann auch die Kontakte mit der Hisbollah entstanden. Und wahrscheinlich von der Hisbollah hat die Hamas dann auch die Taktik der Selbstmordattentate gelernt. Und als dann durch den israelischen Geheimdienst Yahya Ayash, der Hauptverantwortliche für die Durchführung der Selbstmordattentate, getötet wird, erfolgen dann Selbstmordattentate in Jerusalem, Tel Aviv und Aschkelon, bei denen 58 Israelis getötet werden. Das ist auch immer so ein gegenseitiges sich Hochschaukeln. Der Geheimdienst tötet einen von den wichtigen Leuten der Hamas. Im Gegensatz dazu gibt es Attentate. Dann will man wieder denjenigen, der dafür verantwortlich ist, töten. Und es ist nun auch dann eine Spirale der Gewalt, die so weitergeht. Ja, im Grunde genommen ist es überhaupt nicht selbstverständlich, dass Selbstmordattentate legitim sind. Und auch deswegen, weil im Islam, eigentlich genau wie im Judentum und im Christentum, es verboten ist, sich selber das Leben zu nehmen. Sozusagen der Mensch hat nicht das Recht, das ihm von Gott gegebene Leben zu nehmen. Und es brauchte also auch hier eine religionsgesetzliche Entscheidung, die ist später auch von Sheikh Yassin gegeben worden, aber der Mann, der eigentlich da den größeren Einfluss hatte, war Sheikh Dr. Youssef Kardawi, einer der, so wie ich es gesehen habe, einer der wichtigsten sunnitischen Theologen, eigentlich in Ägypten aufgewachsen und ausgebildet, hat dann aber lange in Katar gelebt, weil eben die Muslimbrüder in Ägypten illegal waren und ist erst relativ spät nach Ägypten zurückgekehrt. Und er hat eigentlich erklärt, warum Attentate gerechtfertigt werden können. Und dazu schreibt er: Der Selbstmordattentäter ist heilig, weil er sein Leben für das heilige Ziel des Krieges gegen die Unterdrückung geopfert hat. Solche Handlungen müssen als Waffe des Schwachen gegen den Starken angesehen werden. Dies ist eine Art göttlicher Gerechtigkeit, wenn die Armen, die keine Waffen haben, eine Waffe bekommen, die die Starken und Bewaffneten nicht haben. Diese Waffe ist ihre Bereitschaft, ihren Körper in eine Bombe zu verwandeln, wie es die Palästinenser tun. Also man kann natürlich einerseits erschrecken über diese Entscheidung, aber auch sehen, es ist schon irgendwo ein extremer Fall, weil man keine andere Möglichkeit hat. Und von daher hat er auch die Attentate vom 11. September in den USA und auch spätere Attentate von muslimischen Fundamentalisten in Europa verurteilt, nämlich mit der Argumentation, was in Palästina geschieht, ist Selbstverteidigung. Aber am 11. September haben sie nicht gegen eine Invasion gekämpft. Sie haben nicht nur ihre Körper eingesetzt, sondern auch die Körper all derer, die in den Flugzeugen waren. Diese jungen Männer haben Leute angegriffen, die keine Kämpfer waren, unter denen sogar Muslime und Araber waren, die ihr Alltagsleben lebten. Deswegen verurteile ich, was in London, Sharm el-Sheikh und Madrid geschehen ist. Und im Jahr 2015 hat er dann auch seine frühere Entscheidung zur Erlaubnis der Selbstmordattentate in Palästina aufgehoben, weil er gesagt hat, dass es jetzt Raketen gibt und auch wenn die nicht so gut sind wie die israelischen Raketen, reicht es eigentlich für einen legitimen Kampf, um auch Angst unter der israelischen Bevölkerung zu verbreiten. Und von daher ist es nicht mehr gerechtfertigt, Selbstmordattentate durchzuführen. Also es ist schon, so von der Argumentation her merke ich, das funktioniert genau wie im Judentum. Das ist eine religiöse, auf Prinzipien beruhende Interpretation, die eben versucht, auf spezifische Situationen einzugehen und da auch zu unterschiedlichen Folgerungen kommen kann. Im September 1997 wird Sheikh Yassin freigelassen. Und zwar geschah das, nachdem der israelische Geheimdienst versucht hatte, Khaled Mashaal, den Vorsitzenden der politischen Abteilung der Hamas, in Jordanien zu töten. Und die Jordanier waren nicht besonders glücklich, dass der israelische Geheimdienst sich rausgenommen hat, bei ihnen zu machen, was er will. Und um Jordanien zu versöhnen, kam es dann zur Freilassung von Sheikh Yassin. Und er hat dann auch, als im Sommer 2000 die Friedensverhandlungen zwischen dem israelischen Ministerpräsidenten Barak und Yasser Arafat als PLO-Vorsitzenden waren, hat er dann auch die Möglichkeit erwägt, dass erwogen, dass es möglich ist, eine Hudna von 10 bis 20 Jahren zu schließen, um die also de facto eine Anerkennung Israels bedeutet hätte, wenn eben in dem besetzten Gebiet ein palästinensischer Staat mit Jerusalem als Hauptstadt errichtet wird. Und das ist immer die Sache, die eben groß diskutiert wird, sowohl von Islamwissenschaftlern auch als von Politikern, um zu sehen, die Hudna ist eben nach dem Modell des Vertrages von Hudaybiyah, wo wir letztes Mal von drüber gesprochen hatten, den Muhammad, nachdem er aus Mekka fliehen musste, mit den Mekkanern geschlossen hatte. Das war eine Art Nicht-Angriffspakt, aber 2 Jahre später hat er Mekka ja erobert. Also ist immer die Diskussion sozusagen, wie weit kann man sich darauf verlassen? Es ist irgendwo klar, das ist nur ein gewisser Waffenstillstand, weil man im Moment nicht stark genug ist. Und die Frage ist eben, politisch will man sich auf sowas einlassen, vielleicht auch in der Hoffnung zu sagen, ja, wenn sich das bewährt, wird es vielleicht auch nochmal verlängert, oder ist das etwas, was man von vornherein als eine Fassade sehen muss und von dem man weiß, dass es letztlich nicht eingehalten wird. Und nachdem die Friedensverhandlungen dann gescheitert sind, kam es ja zum Ausbruch der zweiten Intifada und den vermehrten Selbstmordattentaten und in diesem Zeitraum, besonders im Jahr 2004, hat Israel eben die meisten führenden Hamas-Leute getötet, darunter eben auch Sheikh Yassin, der durch Raketen, die von einem Kampfhubschrauber abgeschossen wurden, getötet worden ist. Wir sehen auch seine Beerdigung. Da auf die Weise sind eine Menge Leute damals getötet worden und war irgendwo klar, sozusagen, die wussten alle, wir stehen auf der Liste und es ist nur eine Frage, sozusagen, wann der Geheimdienst Erfolg haben wird, das durchzuführen. Dann kommt es im Januar 2006 zum Wahlsieg der Hamas bei den palästinensischen Wahlen. Das waren die ersten Wahlen überhaupt, die eben seit der Errichtung der palästinensischen Autonomiebehörde im Rahmen der Oslo Abkommen durchgeführt wurden. Ich erinnere mich noch, dass damals ein ganz großer Enthusiasmus war, zu sagen, endlich dürfen wir selber mal wählen und bestimmen, wer uns regieren soll. Und gewonnen hat eben die Hamas. Einer der Gründe sicher auch, dass im Jahr vorher Israel einseitig die Siedlung im Gazastreifen geräumt hatte und man das natürlich sehen konnte als einen Erfolg des Kampfes der Hamas und sicher auch, weil die Hamas zumindest damals, bis heute hat sich das auch ein bisschen geändert, aber sie galt damals im Gegensatz zu den herrschenden palästinensischen Parteien der Fatah als nicht korrupt, weil irgendwo klar war, dass der Präsident Mahmoud Abbas und andere Leute sich persönlich bereichern. Also das war etwas, was zumindest damals mit ziemlicher Sicherheit nicht zutraf auf die Hamas-Leute. Und sie hatten eben auch durch all die Wohltätigkeitsorganisationen, die sie gegründet haben, auch viel Unterstützung gefunden. Und dann wurde eben der Fraktionsvorsitzende Ismail Haniyeh zum Ministerpräsidenten ernannt. Auch er, geboren im Flüchtlingslager in Shati, in einer Familie, die aus Al-Jura, demselben Ort, wo Sheikh Yassin geboren war, stammte, hat an der Islamischen Universität von Gaza arabische Literatur studiert und wurde 1992 in den Libanon ausgewiesen, konnte aber ein Jahr später zurückkehren. Die westliche Welt sah sich vor einem Problem. Man hatte ja gewollt, dass die Palästinenser freie demokratische Wahlen haben. Das Problem war, sie hatten die Partei gewählt, die man in Europa und in Amerika nicht haben wollte. Und von daher war also die Bedingung, die dann die westlichen Länder und auch Russland und die UNO als Ganze gestellt haben, dass sie die Regierung unter Haniyeh nur anerkennen, wenn sie eine Absage an den Terror und Anerkennung Israels und der Vereinbarungen zwischen der PLO und Israel ausspricht. Und dazu hat sich die Hamas nicht bereit erklärt, worauf dann auch direkte Zahlungen der EU gesperrt wurden. Und das war auch einer der Gründe, warum es dann zum Zerwürfnis mit dem Präsidenten Mahmoud Abbas, der ja bis heute regiert, und der Fatah seiner Partei gekommen ist, bis hin zu bewaffneten Auseinandersetzungen, also wirklich eine Art palästinensischer Bürgerkrieg. Und das führte dann dazu, dass im Juni 2007 im Grunde genommen die Hamas die Kontrolle über den Gazastreifen gewinnt, also auch die bewaffneten Kräfte der Fatah aus dem Gazastreifen hinauswirft und seitdem eigentlich zwei getrennte Regierungen, palästinensische Regierungen, existieren, also im Westjordanland eben unter Mahmoud Abbas mit der Fatah als regierender Partei und in Gaza die Hamas. Es hätten natürlich seit 2006 schon längst wieder Wahlen stattfinden dürfen. Sie waren ab und zu mal angesetzt, aber und es gab auch immer mal wieder Versöhnungsversuche zwischen der Fatah und der Hamas. Aber die Wahlen sind immer wieder im letzten Moment abgesagt worden, wohl meist auch aus Angst der Fatah, sie an die Hamas zu verlieren. Haniyeh war bis 2017 also der Chef der Hamas im Gazastreifen, ist dann durch Yahya Sinwar, der heute an der Macht ist, ersetzt worden. Und Haniyeh ist also heute der Chef der politischen Abteilung der Hamas und lebt in Katar. Und ist auch gerade im Moment auf dem Weg nach Ägypten, um wohl weitere Waffenstillstandsverhandlungen durchzuführen. Und natürlich, wir sehen ihn ja auch vor einem Bild von Jerusalem, weil es ist mal ganz wichtig, auch für die Palästinenserführer eben die Verbindung zu Jerusalem, zum Felsendom zu zeigen. Aber das Bild ist durchaus so gewählt, man hätte ja auch nur den Felsendom zeigen können, dass man eben auch das zentrale christliche Heiligtum, die Grabesauferstehungskirche sieht. Also Hamas hat durchaus auch ein Interesse daran, da kommen wir gleich noch ein bisschen mehr zu, sich als eine allgemeine nationale Bewegung eben auch zu zeigen und nicht nur ihren islamischen Charakter zu betonen. Ja, also 2017 ist Yahya Sinwar zum Leiter der Hamas im Gazastreifen in internen Wahlen der Hamas gewählt worden. Einige Monate später gab es dann eine neue Prinzipienerklärung der Hamas, die in gewisser Weise die Charta von 1986 ersetzt. Und da gibt es eben auch unendlich viele Überlegungen. Ist da wirklich eine Anerkennung Israels und eine Bereitschaft, mit der Fatah zusammenzuarbeiten drin, oder ist das nur taktisch? Da können wir gleich auch noch vielleicht ein paar Texte sehen. Und am 30. September 2021 wurde auch unter der Finanzierung von Sinwar in Gaza die sogenannte Promise of the Hereafter Post-Liberation Palestine-Konferenz abgehalten, die ein sehr präzises Dokument veröffentlicht hat, wie denn genau die Befreiung Palästinas, nachdem der Staat Israel nicht mehr existiert, aussehen könnte. Wo man auch merkt, und das sind vielleicht auch alles Dinge, die man unterschätzt hat, dass man von dem 7. Oktober so überrascht worden ist, dass die Leute der Meinung sind, die Besatzung Palästinas wird bald ihrem Ende entgegengehen. Und da kommen sicher auch alle möglichen Endzeitvorstellungen mit hinein. Und wenn daher die Operation vom 7. Oktober 2023, die Al-Aqsa Sintflut genannt worden ist, ist das im Grunde genommen also einerseits eben der Bezug zu Al-Aqsa, zum muslimischen Heiligtum, das man als geschändet ansieht, aber mit der Sintflut auch durchaus alle möglichen endzeitlichen Konzeptionen hervorzurufen. Ja, also da stehen wir im Moment und wie es mit der Hamas weitergehen wird, weiß natürlich im Moment noch kein Mensch. Was ich ja eigentlich als Abschluss für diesen historischen Abriss aber noch zeigen möchte, egal wie es im Moment mit der militärischen Situation der Hamas aussieht, ihre Unterstützung innerhalb der palästinensischen Bevölkerung ist durch den 7. Oktober offensichtlich gestiegen. Es ist also hier eine Meinungsumfrage unter Palästinensern im Westjordanland, einschließlich Ostjerusalems und im Gazastreifen, die jetzt vor ein paar Wochen im November 2023 durchgeführt wurde. Und da haben sich 44%, doppelt so viele wie vor dem 7. Oktober, für die Hamas ausgesprochen. Yahya Sinwar war derjenige palästinensische Politiker, der die höchste positive Bewertung von 69% bekommen hat. Der Aussage, dass die Hamas eine Organisation ist, die das palästinensische Volk anführen sollte, stimmen 54% zu, gegenüber nur 27 im September. 58% sind der Meinung, dass die palästinensische Autonomiebehörde aufgelöst werden sollte. 88% der Meinung, dass Mahmoud Abbas zurücktreten sollte. Das ist nicht überraschend. Die palästinensische Autonomiebehörde ist wegen ihrer Untätigkeit schon seit langem verhasst und denke auch gerade jetzt, man hört eigentlich nichts von ihr, so ziemlich seit dem 7. Oktober, hat ihr offensichtlich keine Sympathien eingebracht. Dann der Meinung, dass de facto die Hamas auch nach dem Krieg Gaza kontrollieren wird, das denken 73% der Palästinenser im Westjordanland, 51 derer im Gazastreifen. Vielleicht gerade die unter den Angriffen leiden, sind da vielleicht ein bisschen weniger optimistisch in der Hinsicht. Und den Wunsch, dass die Hamas nach dem Krieg weiter Gaza kontrollieren sollte, den teilen 75% der Palästinenser im Westjordanland und 38 der Palästinenser im Gazastreifen, während von denen 22% für eine Einheitsregierung ohne Abbas und 11% für eine Einheitsregierung mit ihm wären. Ein weiterer Punkt, bewaffneter Kampf als wirksamster Weg zur Beendigung der Besatzung. Es sind 63% gegenüber 53%. Und die Einschätzung, dass der Angriff des 7. Oktober richtig war, trotz des folgenden israelischen Angriffs, vertreten 72%, 82% im Westjordanland, 57% im Gazastreifen. Aber im Gegensatz dazu sieht man eine absolute Leugnung der Verbrechen der Hamas bei den Morden, was ja auf israelischer Seite auch sehr stark hervorgehoben wird, die Massenvergewaltigung, Misshandlungen von Frauen. Das gegeben hat, sind nur 16% der Palästinenser im Westjordanland und nur 1% der Palästinenser im Gazastreifen bereit anzuerkennen. Sicher auch ein Wert, den man bei der positiven Einschätzung des 7. Oktober mit in Rechnung stellen muss, dass man diesen Aspekt dabei leugnet. Ja, also soweit im Grunde genommen der historische Abriss. Ja, sind dazu Nachfragen, Reaktionen?
Sag mal, kannst du sagen, wo die Meinungsumfrage, wer die gemacht hat?
Das ist ein Institut, das im Westjordanland, ich glaube, in Ramallah sitzt. Das wurde also die israelische Journalistin Amira Hass, die ja in Ramallah lebt und die eben für israelische Zeitungen schreibt, die hat das sozusagen fürs israelische Publikum rübergebracht in einem Zeitungsartikel. Das ist ein Institut, das alle 3 Monate solche Meinungsumfragen macht und erweckt so einen relativ seriösen Hintergrund, würde ich sagen. Ich hatte auch vorher schon Artikel darüber gelesen, dass also diese Leugnung der Vergewaltigung und so, dass das wirklich etwas sehr weit verbreitetes ist und teilweise wohl auch Leugnungen gibt, dass da überhaupt jemand ermordet worden ist oder dass das sozusagen Morde von Frauen und Kindern waren. Das gibt es wohl auch. Ne? Ja, ihr seid auch erstmal wieder erschlagen mit all dem. Wir haben jetzt natürlich keine Zeit mehr, all diese Texte durchzulesen. Die könnt ihr euch selber durchzulesen. Die sind nicht inhaltlich schwer zu verstehen. Vielleicht sage ich so ein paar Dinge. Also die Charta der Hamas, identifiziert sie sich eben eindeutig als islamische Widerstandsbewegung, die aber auch spezifisch palästinensisch ist. Und beklagt zunächst mal in Artikel 9 eben auch, dass der Islam im öffentlichen Leben keine Rolle mehr spielt. Also dieses Typische, was alle fundamentalistischen Bewegungen charakterisiert, ja, den Verlust der Religion im öffentlichen Leben, dass ihnen das nicht gefällt. Und dann natürlich, was für den Konflikt mit Israel wichtig ist, in Artikel 11 zu sagen, dass sie Palästina als islamisches Waqf-Land, also genommen als heiliges Land, das den Muslimen gehört, sehen. Das ist wirklich etwas, was theologisch auf muslimischer Seite genauso wichtig ist wie auf jüdischer Seite, die Aussage zu sagen, Gott hat uns das ganze Land verheißen. Das ist im Grunde genommen die islamische Parallele dazu. Und von daher eben auch gesagt wird, es gibt eigentlich hat niemand das Recht, von daher auf Palästina als muslimisches Land zu verzichten. Und von daher auch eben der Kampf natürlich gegen die Juden berechtigt ist. Und was mir so aufgefallen ist im Vergleich dazu, die Hamas-Erklärung vom Mai 2017, da sieht man schon, dass die Hamas sich zunächst mal als nationale Befreiungsbewegung präsentieren will. Denn sie hat ja das Vorwort, die Präambel, beginnt mit einer Definition Palästinas als Land des arabischen palästinischen Volkes. Natürlich kommt auch die religiöse Definition, aber das ist eigentlich etwas eher Untypisches für eine fundamentalistische Organisation, diesen nationalen Aspekt zu bringen. Und zumindest kann man sehen, dass sie sich so darstellen wollen. Das ist eben genau die Diskussion, wie ehrlich ist das? Wie weit ist das taktisch, um eben ein Bündnis mit den anderen palästinensischen Gruppen zu schließen? Oder wie weit ist das auch echt? Und es wird eben auch in diesem Dokument wird auch unterschieden eigentlich zwischen Juden und Zionisten, was in der Charta der Hamas eher weniger gemacht wird. Und der Zionismus wird eben als ein rassistisches, kolonialistisches Projekt dargestellt. Andererseits wird betont, dass man gegen Juden als Juden nichts hat und die unter islamischer Herrschaft auch nach den alten traditionellen Vorschriften des Islam eben auch leben können. Und ich fand es schon auch interessant, dass dabei auch vorkommt, dass der Zionismus letztlich, das ist im 17. Abschnitt, ein Phänomen ist, das mit europäischer Geschichte verbunden ist und nicht mit der arabisch-muslimischen Geschichte, was ein historisches Faktum ist. Also, der Zionismus wollte ein Problem der Juden in Europa lösen. Also das fand ich schon interessant, dass sie das so auch aufgenommen. Ja, und dann haben wir die Erklärung dieser Konferenz, The Promise of the Hereafter, wo eben auch genau erklärt wird, was gemacht werden soll mit den Juden, die dann auch da ist, wo eben die, die wirklich gekämpft haben, auch getötet werden oder vor Gericht gestellt werden. Aber wer friedlich ist, eben die Möglichkeit hat, entweder das Land zu verlassen oder als Minderheit hier zu leben. Und eben auch Juden, die sozusagen geistige Güter haben, die sollen auch eventuell daran gehindert werden, das Land zu verlassen, um eben ihre Fähigkeiten dem palästinensischen und dem islamischen Staat zur Verfügung zu stellen. Und ich habe euch dann auch eben einige Bewertungen auch von israelischen Korrespondenten, wie eben diese unterschiedlichen Äußerungen der Hamas zu verstehen sind, herausgegeben. Also was mich eigentlich schon sehr überzeugt, ist, dass man zumindest, dass die Hamas in dem Sinne keine typische fundamentalistische Bewegung ist, dass sie auf jeden Fall auch den nationalen Charakter hat. Also man kann endlos darüber diskutieren und ändert sich wahrscheinlich auch je nachdem, wie die Situation ist, was wichtiger ist. Aber man kann sicher nicht sagen, dass das nationale Element überhaupt keine Rolle spielt. Und dann schließlich noch ein ganz interessanter Text von Shaul Arieli, der eigentlich als ehemaliger General dazu gekommen ist, sich mit dem Konflikt zu befassen. Der eigentlich die religiöse Radikalisierung sowohl auf jüdischer als auch auf palästinensischer Seite als das Problematische ist. Und der hat einfach in seinem Artikel wirklich Zitate sowohl von der Hamas als auch von der israelischen religiösen Rechte gegenübergestellt, wo man merkt, es ist im Grunde dasselbe, nur in anderen Worten. Natürlich die israelische religiöse Rechte benutzt heute andere Methoden, als die Hamas sie benutzt, aber sozusagen die Ideologie ist irgendwo dieselbe. Es ist beides eine fundamentalistisch-messianische Ideologie. Und ja, von daher finde ich diesen Vergleich eigentlich auch ganz spannend. Ist also eurer Lektüre überlassen und wir können auch gerne bei unserem nächsten Treffen nach den Ferien auch nochmal damit Überlegungen, Fragen damit zurückkommen.
Aber das zeigt ja im Grunde genommen, dass es da auch keine Idee gibt, wer denn, wenn es einen Waffenstillstand geben sollte. Also das zeigt ja einfach mal erschreckenderweise im Grunde genommen auch diese Umfrage, dass die palästinensische Bevölkerung selber die Hamas quasi gerne hätte, die aber ja im Grunde genommen genauso fundamentalistisch orientiert ist, wie die rechte jüdische Regierung. Und da gibt es ja irgendwie jetzt keine Idee. Und das ist ja das, was der Journalist auch sagt, dass das gar nicht diskutiert wird innerhalb der palästinensischen Medien, was denn eine Alternative irgendwie sein könnte, ne?
Das ist natürlich auch dadurch, dass eben die säkularen palästinensischen Parteien absolut nichts erreicht haben für die Palästinenser in all den Jahrzehnten und eben, und das ist, glaube ich, kann man ziemlich eindeutig sagen, zu Recht als absolut korrupt gelten. Und